Vormittag im Programm mit Richard. Fantastisch geht es in den nächsten Lesungen zu. Andreas Kolb entführt uns nach Friedrichroda zum Schloss Reinhardsbrunn, dessen neue Besitzer nicht ganz geheuer scheinen. Danach stellt uns Arne Hirsemann seine Geschichte Achim Jagta Est vor. Ein junges Pärchen findet im Wald einen scheinbar hilflosen Mann, dem es nicht gut geht. Sie schleppen ihn nach Haus, doch dann passieren unglaubliche Dinge. Aber zunächst führt Andreas Kolb in seine Lesung vom Mondstich ein.
In Mondstich lernen Sie als erstes den Friedrichroder Pfarrer Jakob van Lent kennen. Er hat eine Gemeindekirchenratssitzung zu leiten und dort kann er eine spektakuläre Ankündigung machen. Es haben sich neue Investoren gefunden für das alte Schloss Reinhardsbrunn. Die Gemeindekirchenräte streiten miteinander, wie man die neu zugezogenen begrüßen könnte im Ort und einigen sich schließlich darauf, ein Willkommensbuffet aufzubauen. Der Pfarrer van Lent ist jemand, der selbst mit einem schweren Schicksal zu kämpfen hat, der eher ein frustrierter Mensch ist, aber auf der heimlichen Suche nach einer neuen Berufung. Und um diese neue Berufung und ob er sie findet, geht es ja schließlich in dem Buch. Während der Sitzung ist er nicht immer ganz präsent, er lässt seine Gedanken schweifen, während eine der älteren Kirchenältesten eine lange Rede hält. Wie üblich holte Frau Multhaupt keine Luft, während sie redete. Van Lents Blick schweifte hinüber zu Monika Thun, der Jüngsten im Gemeinderat, alleinerziehend, wie eine Rose, die eben zu verblühen beginnt, so dass man sie retten möchte und die Nase in ihr versenken, weil man weiß, dass kein Tag schöner werden kann als der heutige und man, wenn man nur einen Wunsch ans Universum frei hätte, darum beten würde, dass die Nacht nie endet. Zarte Falten regten sich, wenn sie lächelte, viel zu selten. Ihr Töchterchen sollte dieses Jahr zum ersten Mal die Maria spielen an Heiligabend mit roten Wangen und einer glockenhellen Stimme. Sie ging jetzt in die vierte. Und wenn sie sänge, dann würde Jakob van Lent heimlich weinen. Frau Multhaupt bemerkte nicht, wie sich die Köpfe der Gemeinderatsmitglieder dem Pfarrer zuwandten und ihm flehentliche Blicke zuwarfen, er möge endlich einhaken, ihren Monolog beenden. Doch van Lent starrte auf Frau Thun. Sie war die dritte im Raum, die nichts bemerkte, denn Frau Thun war gerade eingenickt. Heute Abend sah sie irgendwie dünn aus, fast durchsichtig. Herr Piontek stieß sie sanft gegen den Ellbogen, sie schrak hoch. »Der Pfarrer hat dich schon erwischt«, flüsterte er so laut, dass es alle hören konnten. Aber nicht sie lief rot an, sondern der Pfarrer, und der Pfarrer, der sich ertappt fühlte, dankte Frau Multhaupt für ihre Ausführungen und begründete kurz, warum die Kirchgemeinde unter seiner Leitung auch im nächsten Jahr keine Zeltmissionswoche mit geifernden Evangelisten aus dem Erzgebirge durchführen würde. »Willkommenskultur für jeden«, stieß Frau Multhaupt aus, »Fledermäuse, Immobilienspekulanten aus dem Ausland, nur nicht für diejenigen, die sich noch für den Glauben interessieren.« Pfarrer van Lent dankte allen für die rege Beteiligung, versprach in einigen Punkten am Ball zu bleiben und stimmte laut das Vaterunser an, damit die Sitzung endlich endete. »Ich habe doch gemerkt, dass es Ihnen nicht so gut geht heute«, entschuldigte er sich später und half Monika Thun in den Blouson. Sie blickte ihn dankbar an, ihre Augen lagen in tiefen Höhlen und ihre Haut schien von nahem betrachtet bleich und etwas unrein. Er erkannte, dass ihr Haar spröde war. »Es war schon schlimmer«, sagte sie, als hätte sie seine Gedanken gelesen, und reichte van Lent die Hand. Er erschrak, wie kühl sie war. »Ich bringe Sie nach Hause«, entschied er und lächelte sie an. Sie schob ihr Fahrrad und er trug ihren Korb. Im Vorbeigehen nahm er wie jedes Mal einen Schluck aus der guten Ludowinger-Quelle gleich gegenüber vom Pfarrhaus. Der Korb war voll, aber nicht sonderlich schwer. Wofür die ganze Alufolie? Er traute sich nicht zu fragen. Es ging auf 11, als sie das Haus erreichten, und der Bewegungsmelder ließ ein kaltes Licht erstrahlen. Ein Flügelschlag wie von Tauben entfernte sich vom Haus mit den Schatten, die das Licht bannte und deren Reich erst weiter drüben wieder begann. Bei der großen Kastanie, das Relais warnte surrend vor dem Ende der künstlichen Helligkeit. Frau Thun blickte nach oben, als ob sie etwas sähe. Der Pfarrer tat es ihr nach. Sie zuckte zusammen, als sie die fliegenden Vorhänge bemerkte, die aus dem Zimmer ihrer Tochter wehten. »Es ist eine lange Geschichte«, meinte sie und hielt die Tür offen. Beide gingen hinein. »Ich habe ihr verboten, das Fenster aufzumachen«, sagte sie. Das Rad stellte sie in den Hausflur. Der Pastor trug den Korb hinauf. Frau Thun eilte in das Zimmer der Tochter, raffte die Gardinen und schlug das Fenster zu. Maja lag auf ihrem Bett und schlief. Auf ihrem Brustkorb hob und senkte sich das Nachthemd im Rhythmus ihres Atems. Monika deckte sie zu. Dann mühte sie sich in den Flur und landete in den Armen von Pastor van Lent, der nicht wusste, wohin mit dem Korb. Er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Monika Thun schluchzte, er überlegte, ob er ihr Haar streicheln durfte, entschied sich dafür. Seine Linke verkrampfte sich um den Weidengriff. Als er ihren Hals belegt fand, mit einem, wie er meinte, krankhaften Ausschlag. Frau Thun merkte das sofort, ging auf Abstand und wies dem Pastor einen Platz an ihrem Küchentisch zu. Warum hatte er den Korb nicht längst abgestellt? »Ich weiß auch nicht, was das ist. Die letzte Woche wurde es schon besser, seit mir das mit der Alufolie eingefallen ist.« Maja weigert sich, sie reißt sie immer wieder runter, aber mein Zimmer und die Stube, die sind abgedichtet. »Wogegen abgedichtet?« »Da«, machte Frau Thun, »da«, und sie zeigte mit ihrem viel zu dünnen Finger auf ein ganz zartes Blinken. »Auf dem Hotel.« Van Lent verstand nicht gleich. »Die Antennen.« Die Phonfunk AG erprobte auf dem Hoteldach ihre modernste Technologie. Die Funkmasten gehörten seit einigen Wochen zum Stolz des Städtchens. Das Flachdach des ehemaligen Bebelheimes bot sich dafür an. Bürgermeister Matischak und ein Team vom MDR hatten von dort heruntergewinkt für die Regionalnachrichten. Matischak erklärte Friedrich Roder bei jeder Gelegenheit in bestem Funktionärsdeutsch zur Stadt des schnellen weltweiten Datenverkehrs. »Es sei auch sie froh gewesen«, sagte Frau Thun. »Aber dann, sie wisse, sie sei nicht die Einzige, dann hätte es angefangen, dass sie sich so schlapp gefühlt hatte.« »Ich spinne doch nicht«, weinte sie leise und bot dem Pfarrer den mit rötlichen Flecken versehenen Hals und die Innenseite ihrer Unterarme offen dar.
»Die Alufolie schirmt das also ab, diese Strahlung?«
Monika Thun nickte. Sie erzählte noch länger. Von ihrer Mutter, die nach Spanien gezogen sei, nachdem der zweite Mann sich eine Jüngere gesucht hatte. Sie selbst hätte es genauso machen sollen in der Situation, als ihr Freund die wahren Qualitäten seiner Sekretärin entdeckt hatte. Aber da gäbe es noch Maja, die ginge ja zur Schule, genau, in die vierte. Und sie mache Wintersport. Er wüsste doch, Biathlon. Anders kriege man das Mädchen gar nicht müde. Mit dem Lesen liefe es noch nicht so. Da habe sie Schwierigkeiten, aber schießen könne sie wie eine Große schießen. Ja, sie selbst beschäftige sich mit Übersinnlichem, was sonst keiner wahrhaben wolle, nicht nur Horoskop oder anerkannte Sachen wie jetzt Kneipp. Nein, sie glaube auch nicht an den 11. September oder Zahnpasta mit Fluorid. Maja hingegen, die glaube alles, was in der Schule erzählt würde. Sie ist so beeinflussbar. Vermutlich bräuchte sie doch einen Vater an ihrer Seite. »Tun Sie mir auch einen Gefallen«, sagte Van Lent. »Lassen Sie das Fenster auf, diese Nacht.« Er bestand darauf, dass das mit der Alufolie Unfug sei, trotz der leichten Besserung, die seit der Abschirmung der Wohnung eingetreten wäre. Nun strahlte Frau Thun ihm entgegen, trotz der schmutzigen Tränenbahnen in ihrem Gesicht, die Augen zwei Brünnlein, die beständig liefen. Sie richtete sich auf und schob das Haar hinter die Schulter. »Ich bin eine alte Frau geworden.« »Viel jünger als ich«, gab Van Lent zurück, obwohl es höchstens 4-5 Jahre waren. »Ein schönes, verblühtes Pärchen gäben wir ab«, dachte er. Monika Thun versprach ihm noch heute, die Folie vom Schlafzimmerfenster zu entfernen. Die laue Septemberbrise dürfe hinein. Der Pfarrer stand auf und ging. Dort unten in der Sommerluft hielt Pastor van Lent kurz inne und blickte nach oben. Licht blitzte auf, als im zweiten Stock die Folie vom Fenster gerissen wurde. Monika winkte ins Dunkle. Der Pfarrer winkte nach oben, obwohl ihm klar war, dass sie es im Hellen nicht sehen konnte. Seine Schritte verklangen, das Türlicht erlosch, dunkel schwang sein Mantel über das Haus.
Als nächstes liest Arne Hirsemann.
Achim Jagter Est. Wir fanden ihn auf einer kleinen Lichtung unweit der Stadt. Es ging ihm nicht gut. Mit dem Laub des letzten Herbstes war er bedeckt. Sie sagte: In einem Waldstück findet man sonst nur Fliegerbomben und Frauenleichen. Und dann hatte sie kurz aufgelacht. Ihr lautes, leicht glucksendes, staccatohaftes Miriam-Lachen. Ich nahm ihn Huckepack. Er war leichter, als ich dachte. Etwas steif, doch bald schmiegte er sich bequem an meinen Körper. Für den Rest des Weges dachten wir uns Namen für ihn aus. Ich schlug Achim vor, weil er mich mit seinem dichten Rauschebart an meinen Onkel erinnerte. Und Miriam gab mir einen Kuss. Ja. So nennen wir ihn. Mit schlenkenden Armen lief sie ein Stück weit voraus und in meinem Nacken kitzelte jetzt Achims dichter Bart. Der Wind hauchte mir sanfte Wörter ins Ohr, die ich nicht zu deuten wusste. Wir kehrten im Café ein. Gemeinsam setzten wir uns an einen Platz am Schaufenster. Achim wollte dabei einfach nicht aufrecht sitzen bleiben. Immer wieder fiel er vornüber. Wir banden ihn also mit unseren Schals an der Stuhllehne fest. Miriams hielt ihn um den Hals und meiner um die Brust. Als die Bedienung Torte für uns brachte, schmierten wir ihm davon etwas ins Gesicht. In seine Augenhöhlen steckten wir zwei Cocktailkirschen. »Schau«, sagte sie, »jetzt sieht er schon viel besser aus.« Wir entschieden, ihm auch etwas vom Kaffee abzugeben. So viel Süßes im Gesicht machte müde. Ich stellte mich dazu hinter ihn, hielt seinen Sahnekopf vorsichtig zwischen meinen Händen. Es knackte kurz, als ich ihn versuchte, gerade zu rücken, aber Achims Lächeln aus Schokostreuseln blieb unverändert. Miriam, die auf der anderen Seite stand, sperrte ihm mit einem kräftigen Ruck den Kiefer auf. Sie kippte den Kaffee mit einem Schwung in seinen Rachen. Daraufhin schüttelte ich seinen Schädel ein paar Mal hin und her und wir hörten ein lautes Gurgeln. Als wir uns wieder setzten, lief durch eine Wunde in seinem Hals alles wieder heraus, als schwarzes, klumpiges Gemisch. Mit Papierservietten wischten wir vergeblich über sein dreckiges, löchriges Hemd, doch es machte keinen Unterschied. Achim saß da und grinste. Wie ein glücksbetrunkener Clown. Er steckte uns an. Wir lachten, Miriam schob ihre Unterlippe nach vorn und zog die Schultern nach oben. Ja, so ist das. Dann kosteten wir von der Torte. Sie schmeckte etwas trocken. Auf dem Nachhauseweg das Schlackern von Achims Beinen an meiner Hüfte. Wir rannten den gesamten Weg, ich hielt mich dabei an Miriams Hand fest und Achim hatte den Kopf so weit nach hinten gelegt, dass sein Adamsapfel die Nacht anlachte. Mit jedem Schritt klapperte es in seinem Genick. In der Wohnung angekommen, legten wir ihn auf das Gästebett. Seinen offenen Schienenbeinbruch entdeckten wir erst, als wir ihm die Hose auszogen. Dicke weiße Maden knisterten in der Wunde. Wir rochen das saure, verdorbene Fleisch. Wir deckten ihn zu. Wir öffneten das Zimmerfenster. Wir schauten uns an, blickten gemeinsam in sein verschmiertes Sahnegesicht und als wir hinaus in den Flur traten, glaubten wir beide darin, ein Zucken gesehen zu haben. In unserem Schlafzimmer war es kühl. Wir zogen uns aus, legten uns zueinander. Miriams Haut fühlte sich rau an, meine Hände strichen ihr über Bauch und Brust, sie hatte die Augen geschlossen. Ich spürte ein Kribbeln in den Finger- und Fußspitzen. Später lag sie mit dem Kopf an meiner Schulter. »Willst du?« begann sie, führte den Satz aber nicht aus. Sie war eingeschlafen. Ich bekam lange kein Auge zu, starrte an die Decke, verlor jegliches Zeitgefühl. Irgendwann, als es schon hell war, spürte ich Miriams regelmäßigen Atem nicht mehr. Gekicher aus der Küche. Miriam lachen und noch etwas anderes. Ich schaffte es nur mit Mühe aus dem Bett. Meine Beine waren an diesem Morgen seltsam träge. Sie verdrehten sich mit jedem Schritt und taten so unbeteiligt, als hätten sie mich gerade erst kennengelernt. Als ich es schließlich durch den langen, schmalen Flur bis in die Küche geschafft hatte, grinste mich als erstes Achim an. Er saß am reich gedeckten Frühstückstisch. Eine Schüssel mit Hummus stand vor ihm und daneben eine mit Rührei und frischem Schnittlauch. Jemand hatte bereits davon gegessen. Mehrere Saftgläser waren zusätzlich vor ihm aufgereiht, es waren 4 oder 5, Fruchtfleischreste klebten noch an den Glasrändern und in Achims Mund steckte eine Viertel Zitrone. So saß er da, aufrecht und ganz ohne Befestigung, und schaute mich an. Miriam stand mit dem Rücken mir abgewandt an der Spüle, sie schrubbte in der Keramikpfanne, ich hörte das Schleifen des Metallschwamms auf der Beschichtung, und jetzt fiel mir auf, dass Achim auch meine Backschürze trug. Über und über war sie mit Teig und Weizenmehl bekleckert. »Eierkuchen sind schon alle, Schlafmütze«, sagte Miriam. Sie schliff, ohne sich umzudrehen, weiter Kerben in die Beschichtung. »Setz dich, iss.« Ich setzte mich. »Gesunden Appetit hat er, dein Onkel Achim«, sagte er sie. Ich schaute in seine rot geäderten Augen. Nichts. Miriam drehte sich um. »Was ist?«, fragte sie. »Nichts«, sagte ich. Ich hatte keinen rechten Hunger, probierte aber dennoch. Das Rührei, den Hummus, den Saft. Es schmeckte alles etwas pelzig. »Vielleicht«, sagte Miriam, »unternehmen wir heute noch was.« Sie warf erst Achim und anschließend mir einen Blick zu, den ich nicht zu deuten wusste. Sie schob die Unterlippe nach vorn, sie zog die Schultern nach oben, sie schwieg. »Was meinst du mit«, begann ich und wollte sagen, »was meinst du mit wir«, als Achim die Zitrone aus dem Mund spuckte und zu sprechen begann. Mit dunkler, fester Stimme, Worte, die wurzelgleich aus seinem Mund wuchsen, die sich über die Tischplatte bis über den Rand schlängelten, hinab bis auf die Fliesen. Nachdem er gesprochen hatte, rülpste er laut. Miriam lachte ihr typisches Miriam-Lachen noch einmal, staccatohaft, glucksend. Und ich? Ich erbrach das bisschen, was ich gegessen hatte.